Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Bis zum Ende des Sommers soll allen BürgerInnen in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden. Das hat die Bundeskanzlerin erst gerade wieder versprochen. Das kann nur gelingen, wenn es in den kommenden Monaten deutlich zügiger vorangeht als bisher. Voraussetzung dafür allerdings, es muss genügend Impfstoff vorhanden sein. Nach den bereits zugelassenen Impfstoffen der Firmen BioNTech und Pfizer sowie Moderna soll in dieser Woche AstraZeneca folgen. Der britisch-schwedische Konzern hat allerdings bereits angekündigt, dass die Liefermenge zu Beginn deutlich niedriger sein wird als vertraglich zugesagt. Die EU-Kommission will das nicht akzeptieren und hat von dem Hersteller heute eine offizielle Erklärung verlangt. Peter Kapern.
Pascal Soriot, so heißt der Vorstandsvorsitzende des Pharmakonzerns AstraZeneca. Heute Morgen hat er mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefoniert. Und man darf annehmen, auch ohne dabei gewesen zu sein, dass es kein besonders freundliches Telefonat war.
She reminded Mr. Soriot that the EU has invested significant amounts in the company upfront, precisely to ensure that production is ramped up.
Sie habe den Vorstandschef daran erinnert, dass die EU enorme Geldsummen, nämlich 336 Millionen Euro, in das Unternehmen investiert hat, damit die Impfstoffproduktion hochgefahren werden kann. So schilderte es von der Leyen-Sprecher Eric Mamea am Mittag in Brüssel. Diese Erinnerung scheint aus Sicht der EU-Kommission angebracht gewesen zu sein, angesichts der Tatsache, dass AstraZeneca am vergangenen Freitag die EU darüber informierte, dass statt der vertraglich zugesicherten Zahl von 80 Millionen Impfstoffdosen im ersten Quartal leider nur 31 Millionen Impfstoffdosen geliefert werden können. Der Grund dafür seien Probleme bei Zulieferern innerhalb der EU, so die lapidare Begründung. Was die EU-Kommission, aber auch die Mitgliedstaaten und Europaabgeordnete so aufbringt, ist die Tatsache, dass die Liefermengen für andere Länder, etwa für Großbritannien, offensichtlich nicht zurückgefahren werden. Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.
Andere Teile der Welt, wie zum Beispiel Großbritannien, einfach weiter zu beliefern, als sei nichts geschehen. Aber einseitig in der EU zu kürzen, ist völlig inakzeptabel.
Wir kämpfen um die der EU vertraglich zugesicherten Impfstoffdosen, so hieß es aus Kommissionskreisen bereits am Wochenende. Heute Mittag gab es dann eine Sitzung des sogenannten Lenkungsausschusses, in dem Vertreter der Mitgliedstaaten, der Kommission und der Pharmaunternehmen vertreten sind. Die Beratungen wurden nach einigen Stunden unterbrochen. Sie seien frustrierend gewesen, hieß es hinterher von Teilnehmern. Man habe nicht den Eindruck gewonnen, AstraZeneca habe den Ernst der Lage verstanden. Die Mitgliedstaaten haben das Unternehmen gebeten, bis heute Abend darüber nachzudenken, ob man nicht doch am vertraglich vereinbarten Lieferplan festhalten wolle, so hieß es weiter. Das klingt schon nach einem Ultimatum. Am frühen Abend soll es dann wohl eine weitere Schaltkonferenz geben. Und in der Zwischenzeit gewährte die EU schon einmal Einblick in ihre Arsenale. Am Nachmittag kündigte die Kommission die Einführung eines sogenannten Transparenzregisters an. Das heißt, wer künftig Impfstoffe aus der EU ausführen will, muss sich dafür eine Exportlizenz besorgen. Und jeder einzelne Export muss dann der Kommission im Voraus angezeigt werden. Dieses Transparenzregister ist nichts anderes als die Vorstufe für die nächstgrößere Waffe, die die EU einsetzen könnte. Der Export von hier produzierten Impfstoffen könnte verboten werden. Und zwar nicht nur der Export von AstraZeneca-Impfstoffen, sondern auch der von BioNTech-Pfizer-Vakzinen. Peter Liese.
So why should the European Union allow any vaccine to go to the UK if we don't get vaccine from the UK?
Warum also sollte die EU den Impfstoffexport nach Großbritannien zulassen, wenn die EU keine Impfstoffe von dort bekomme, so Liese. Eine Frage, die sich auch andere Europaabgeordnete wie Jutta Paulus von den Grünen stellen. Aus der Kommission heißt es zudem, man denke derzeit nicht an die Enteignung von Patenten auf Impfstoffe. Die Botschaft zwischen den Zeilen lautet, das könnte sich aber auch ändern, damit Drittfirmen diese Impfstoffe produzieren können. Und das wäre dann das stärkste Geschütz der Europäischen Union. Es gibt aber auch andere Stimmen. Timo Wölken etwa, der SPD-Europaabgeordnete, hält nichts von einem Rechtsstreit mit AstraZeneca.
Wir sollten auch vermeiden, jetzt langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen zu führen, zum Beispiel, ob in Europa produzierte Impfdosen noch in andere Länder exportiert werden können. Hier brauchen wir jetzt ganz schnell am runden Tisch eine pragmatische Lösung.
Ob es dazu kommt, wird sich möglicherweise schon sehr bald erweisen.
Und über Impfstoffhoffnungen und andere Perspektiven spreche ich jetzt mit Wolf-Dieter Ludwig, dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Schönen guten Tag.
Guten Abend.
Der Impfstoff von AstraZeneca ist ja in Großbritannien schon eine ganze Weile auf dem Markt. Immer wieder hört man, Dass der deutlich weniger wirksam ist als die Impfstoffe der anderen Firmen, macht es also überhaupt Sinn, da so viel Hoffnung reinzusetzen?
Also man muss das sicherlich relativieren, weil es gibt jetzt inzwischen ja Ergebnisse, die sicherlich überraschend sind. Wenn man beispielsweise die erste Dosis nur halbiert von diesem Impfstoff und die zweite Dosis dann in der normalen Dosierung gibt, ist die Wirksamkeit deutlich größer. Dafür hat man auch eine Erklärung, dass möglicherweise die Immunantwort gegen das Schimpansen-Adenovirus kleiner ausfällt und so der Impfstoff länger wirken kann. Aber ich glaube, wir brauchen natürlich große Mengen an Impfstoffen. Von daher sollte man den AstraZeneca-Impfstoff, der ja deutliche logistische Vorteile hat, kann gelagert werden bei normaler Kühlschranktemperatur und der ist auch deutlich preiswerter, natürlich auch in unsere Impfkampagne integrieren.
Die Debatte über die Impfstoffe ist das eine. Anderes großes Thema seit dem Wochenende sind die noch nicht zugelassenen Antikörpermedikamente, die Deutschland jetzt eingekauft hat. Was sind das für Medikamente?
Das sind sogenannte monoklonale Antikörper, die hergestellt wurden von Patienten, die eine natürliche Infektion durchgemacht haben und dann Antikörper gebildet haben, die dann entsprechend verändert wurden, sodass sie dann in Massen hergestellt werden konnten. Und diese Antikörper haben einen ähnlichen Wirkmechanismus. Sie behindern letztlich den Eintritt des sogenannten SARS-CoV-2, also des Virus, über das Spike-Protein in die Zellen, in die menschlichen Zellen, sodass die Viren quasi die Zellen nicht betreten können und dadurch keine Infektion auslösen können.
Eines der beiden Mittel hat ja auch Donald Trump während seiner Erkrankung bekommen und als Wunder gepriesen. Aus Ihrer Sicht, wie viel Hoffnung können wir denn da reinsetzen in diese Mittel?
Wir haben derzeit keine Daten, die die Hoffnung sehr groß werden lassen. Wir haben Studien, die gezeigt haben, dass bei Menschen, die infiziert sind mit SARS-CoV-2, letztlich die Viruslast im Nasenrachenraum reduziert werden kann. Das, was man eigentlich anstrebt bei diesem Medikament, dass man schwere Verläufe verhindert bei Patienten, die ein hohes Risiko dafür haben, beispielsweise weil sie eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben oder eine Lungenerkrankung oder ein Diabetes, da gibt es keine Daten, die das bisher überzeugend gezeigt haben. Alle diese Studien sind innerhalb der letzten wenigen Wochen publiziert worden und es gibt auch in Europa bisher keinen Antrag auf die Zulassung dieser Antikörper, was einen natürlich auch etwas skeptisch stimmt.
Jetzt sollen die Mittel in Deutschland ab nächster Woche als erstem EU-Land oder als erstes EU-Land eingesetzt werden. Versucht Jens Spahn da auszugleichen, was er beim Impfen verpasst hat?
Ja, es wirkt etwas wie Aktionismus auf mich. Ich denke, man braucht seriöse Ergebnisse, um diese ja auch nicht ganz billigen monoklonalen Antikörper dann einzusetzen. Die haben wir im Augenblick eigentlich nicht. Deswegen haben wir auch keine Zulassung. Und ich verstehe diese Reaktion jetzt nicht, denn ich glaube, wenn wir sie wirklich im Krankenhaus jetzt einsetzen, dort, wo die Leute ja dann schon relativ schwer krank sind, dort haben sie keinen eindeutigen Nutzen bisher gezeigt. Auf der anderen Seite sind sie natürlich sehr teuer und wir haben eine erhebliche Summe, 400 Millionen Euro dafür bezahlt. Ich denke, wir sollten sie auf jeden Fall, wenn wir sie in den Krankenhäusern jetzt einsetzen, in den Universitätskliniken, gründlich weiter prüfen, sei es in Registern oder sogar in klinischen Studien.
Sagt Wolf-Dieter Ludwig, der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend. Tschüss.